Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Aus Ankara begrüßt Sie heute Hakan Ören. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz sowie unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer heutigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholungen unserer Sendereien »Ruhmreiche türkische Sportler«, »Persönlichkeiten der türkischen Welt« und »Thema des Tages«. Zudem hören Sie türkische Musik. Nachrichten. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gesundheitszentrum in der Ortschaft Haruf in der Provinz Nabatie im Süden des Libanon ist die Zahl der Todesopfer auf 10 gestiegen. Trotz der seit dem 17. April geltenden Waffenruhe setzt die israelische Armee ihre Angriffe auf den Libanon fort. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte in einer schriftlichen Erklärung mit, dass bei dem Angriff auf das Gesundheitszentrum am gestrigen Abend 10 Menschen ums Leben gekommen seien, darunter 3 medizinische Mitarbeiter. Weitere 44 Menschen seien verletzt worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete, dass der Angriff schwere Zerstörungen an dem Gesundheitszentrum verursacht habe. Die israelische Armee hatte am 2. März eine intensive Luftoffensive gegen den Libanon begonnen und dabei zahlreiche Ortschaften im Süden des Landes besetzt. Die libanesische Regierung erklärte in diesem Zeitraum, dass die Zahl der Binnenvertriebenen im Land die Marke von 1 Million überschritten habe. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon nach den Gesprächen in Washington um weitere 45 Tage verlängert worden. Zudem sollen die Parteien am 2. und 3. Juni zu politischen Gesprächen erneut zusammenkommen. Der Sprecher des US-Außenministeriums Tommy Pigott veröffentlicht auf der Plattform X eine Erklärung zu der dritten Runde direkter Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon in Washington. Pigott erklärte, die USA waren am 14. und 15. Mai Gastgeber äußerst produktiver zweitägiger Gespräche zwischen Israel und dem Libanon. Um weitere Fortschritte zu ermöglichen, wird die am 16. April verkündete Waffenruhe um weitere 45 Tage verlängert. Zudem werde die politische Phase der Verhandlungen am 2. und 3. Juni fortgesetzt und am 29. Mai werde im Pentagon ein Sicherheitstreffen mit Militärdelegationen beider Länder stattfinden. Weiter betonte Pigott, man sei überzeugt, dass die Gespräche zur Schaffung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern sowie zur vollständigen gegenseitigen Anerkennung von Souveränität und territorialer Integrität beitragen würden. US-Präsident Donald Trump hat am 24. April angekündigt, dass die seit dem 17. April geltende 10-tägige Waffenruhe zwischen dem Libanon und Israel um weitere 3 Wochen verlängert werde. Im Anschluss an die dritte Gesprächsrunde zwischen dem Libanon und Israel unter US-Vermittlung am 14. und 15. Mai wurde beschlossen, die Waffenruhe ab dem 17. Mai um weitere 45 Tage zu verlängern und Anfang Juni eine 4. Verhandlungsrunde abzuhalten.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass bei einer gemeinsamen Militäraktion der USA und Nigeria Abu Bilal al-Minuki getötet worden sei, der als weltweit zweithöchster Anführer der Terrororganisation Daesh bezeichnet wird. Trump sagte, die Operation habe auf einen der aktivsten Terroristen der Gruppe abgezielt und sei mit Unterstützung nigerianischer Streitkräfte durchgeführt worden. Zudem erklärte Trump, US-Geheimdienste hätten die Bewegungen des Verdächtigen in Afrika vor dem Angriff verfolgt. Nach Angaben Trumps schwächt die Operation das globale Netzwerk von Daesh erheblich. Zugleich dankte er Nigeria für die Zusammenarbeit. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat erklärt, Spaniens Boykott des Eurovision Song Contests stelle das Land angesichts des Krieges Israels im Gazastreifen auf die richtige Seite der Geschichte. Sanchez sagte, Schweigen sei angesichts dessen, was er als Völkermord sowie als anhaltende Angriffe im Gazastreifen und im Libanon bezeichnete, keine Option. Spanien schloss sich Island, Irland, den Niederlanden und Slowenien an, die den diesjährigen Wettbewerb in Österreich boykottieren. Spanien zählt zu den größten finanziellen Unterstützern des Eurovision Song Contests. US-Präsident Donald Trump hat Taiwan nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor einer formellen Unabhängigkeitserklärung gewarnt. Nach seinem Besuch in China erklärte Trump, er wolle, dass beide Seiten einen Gang zurückschalten und einen Konflikt vermeiden. Zudem stellte er in Frage, warum die USA wegen Taiwan einen Krieg führen sollten und betonte, Washington müsse eine militärische Eskalation vermeiden. Trump bezeichnete seine Gespräche mit Xi als positiv und erklärte, beide Seiten hätten fantastische Handelsabkommen erzielt. Bei den jüngsten schweren russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach neuen Angaben mindestens 24 Menschen getötet worden. Das teilte der Nationale Rettungsdienst nach Abschluss der 28-stündigen Bergungsaktion aus den Trümmern eines Wohnhauses mit. Unter den Toten seien 3 Minderjährige. 48 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Am Donnerstagabend hatten die Behörden in Kiew noch von 16 Toten gesprochen. Russland hatte die Millionenmetropole und andere Städte mit hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern attackiert. In Boliviens Hauptstadt La Paz ist es bei Protesten von Bergleuten zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Demonstrierenden versuchten, den Regierungspalast zu stürmen. Sie warfen nach Angaben der Zeitung La Razón Dynamitstangen in Richtung der Polizei. Diese setzte Tränengas ein, um die Bergleute daran zu hindern, zum zentralen Platz vor dem Parlament und Regierungsgebäude zu gelangen. Tausende Bergarbeiter protestierten am Donnerstag Ortszeit im Zentrum von La Paz. Anlass der Proteste waren Forderungen nach Arbeitsreformen und Kraftstoff. Im Laufe des Tages verlangten die Demonstrierenden zunehmend auch den Rücktritt von Präsident Rodrigo Paz. Bolivien steckt in einer tiefen Wirtschafts- und Treibstoffkrise. Die heimische Energieproduktion sinkt und die sozialen Spannungen nehmen zu. Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, jetzt geht es weiter mit türkischer Musik. Zuerst singt Ferhat Göçer Takvim, danach hören Sie ein Lied von Funda Arar, Kalpten Kalp, Camdan Kalp. Terk etti. Ne gelir elde dertli bağrımda camdan bir kalp var artık dönsen de geçmez ki bu kırıklar.
hangisi sebebim olur? Sen gittin yastığımda kokun misafir kaldı. Gözlerimden haylaz yağmurlar yağdı. Ayrılık mı sen mi yoksa sevda mı? Hangisi sebebim
çabuk geçiyor uzun günler geceler. Daha dün gibi derler ya hani. Meğer herkes kurarmış böyle cümleler. Vakit geçmek bilmezdi oysa. Hangi ara koptu yaprak yaprak takvimler. Akarken biriktir derler ya. Kasam boş, kalbim kırık elde yine hüzünle.
Pişman, çok pişmanım esasen.
ama çok korkuyorum. Yar et ne dersen, gururdan mı nedendir artık? E sen gel kendini alt edersen, evi bir ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, basacağım kadar battım. Evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, basacağım. Gerçeğin ta kendisiyle insan buna da alışıyormuş. İnsan dayanıyormuş bütün gücüyle. Pişman, çok pişmanım esasen, ama çok korkuyorum. Yar et ne dersen, gururdan mı nedendir artık? Sen gel kendini alt edersen, evimi ocağımı, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, basacağım kadar battım. Evimi ocağını, yuvamın sıcağını, yarimin kucağını bıraktım. Her günahın tadına, dünyanın batağına, batacağım kadar battım.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte eines der größten Namen, den der türkische Motorsport der Welt geschenkt hat. Ein Fahrer, der die Grenzen des Bremsens ausreizt mit seinen ikonischen Stoppifiern, bei denen er in den Kurven das Hinterrad anhebt, zur Legende wurde und die sechsjährige Dominanz von Jarosław Rea beendete. Toprak Razgatlıoğlu. Von den Straßen Alanyas bis zu den großen Rennstrecken Europas, von Yamahas Werksteam bis zu historischen Siegen mit BMW, lassen Sie uns gemeinsam dieser außergewöhnlichen Reise lauschen. Toprak Razgatlıoğlu wurde am 16. Oktober 1996 in Alanya geboren. Sein Vater Arif Razgatlıoğlu war einer der bekanntesten Motorradakrobaten von Türkiye, bekannt als One Wheel Arif. Der kleine Toprak lernte seine ersten Fähigkeiten an der Seite seines Vaters, doch er wollte kein Akrobat werden, sondern ein Weltmeister. Diese Entschlossenheit, kombiniert mit der Unterstützung seines Managers und Mentors, des legendären Champions Kenan Sofuoğlu, machte den Erfolg unvermeidlich. Am 17. November 2017 verlor er seinen Vater bei einem tragischen Verkehrsunfall. Doch dieser Verlust wurde zu einer Quelle der Motivation. Jedes Rennen fährt er im Andenken an seinen Vater und er betont oft, dass er nicht alleine fährt, sondern gemeinsam mit dessen Geist. Sein internationales Talent stellte Toprak 2014 unter Beweis, als er beim Red Bull MotoGP Rookies Cup am Sachsenring gewann. 2015 wurde er Europameister in der Superstock 600, 2018 stieg er in die World SBT Superbike-Weltmeisterschaft mit Puccetti Kawasaki ein und wurde in seiner ersten Saison zum Rookie des Jahres gewählt. 2019 gewann er in Manicourt ein episches Rennen vom 16. Startplatz aus, ein Sieg, der ihm die Türen zum Yamaha-Werksteam weit öffnete. Die Saison 2021 bot eines der größten Duelle in der Geschichte der World SBT. Auf der einen Seite der scheinbar unbesiegbare Jonathan Rea, auf der anderen ein junger Türke mit seinem ganz eigenen Stil. Die Entscheidung fiel auf der Strecke von Mandalika in Indonesien. Toprak krönte sich zum Weltmeister, beendete Yamahas lange Durchstrecke und ging als erster türkischer World SBT Champion in die Geschichte ein. Im Jahr 2024 wechselt er entgegen aller Zweifel zum BMW-Motorradteam. Er zerstreute die Skepsis schnell, indem er bereits zu Saisonbeginn in Barcelona seinen ersten Sieg mit BMW holte. Es folgte eine Serie von 13 Siegen in Folge, ein neuer Weltrekord. Trotz eines schweren Sturzes in Manicourt und einer Lungenverletzung zeigte er unglaubliche Stärke und sicherte sich in Jerez den Weltmeistertitel 2024. Es war der erste World SBT-Titel in der Geschichte von BMW. Was Toprak von seinen Rivalen unterscheidet, ist seine Meisterschaft in der Kunst des späten Bremsens. Während andere längst bremsen, hält er noch das Gas offen und legt sein Motorrad wie ein Tänzer in die Kurve. Seine Toprak-Fire, bei der er nach der Ziellinie das Hinterrad anhebt, ist inzwischen ein weltbekanntes Markenzeichen. Sein Erfolg basiert nicht nur auf Talent, sondern auch auf eiserner Disziplin. Er gehört zu einer Schule, die daran glaubt, dass Meisterschaften im Winter auf leeren Strecken gewonnen werden. Auf der Strecke von Kenan Sofuoğlu in Sakarya trainiert er selbst unter härtesten Bedingungen und entwickelt seine Technik ständig weiter. Trotz seines Ruhms bleibt er bescheiden und wird im gesamten Fahrerlager respektiert. Seine enge Bindung zur Familie und seine Treue zu seinen Wurzeln sind die wahre Quelle seiner Stärke. El Turco ist heute nicht nur in Türkei, sondern weltweit ein Phänomen. Motorradfans auf der ganzen Welt versuchen, seinen aggressiven, aber kontrollierten Fahrstil zu imitieren. Dass ein türkischer Fahrer auf einer so prestigeträchtigen Bühne mit technischer Intelligenz gegen finanzstarke Rivalen gewinnt, ist eine Inspiration für junge Talente weltweit. Dank ihm wird Türkei heute auch im Motorsport als aufstrebende Großmacht wahrgenommen. Die Geschichte von Toprak Razgatlıoğlu ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Talent und dem Versprechen eines Sohnes an seinen Vater. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes aus Alanya, der die Giganten der Welt besiegt hat. Mit zwei Weltmeistertiteln, schwer zu brechenden Rekorden und dem Spitznamen El Turco ist er schon jetzt eine Legende. Auf Wiederhören!
Ruhmreiche türkische Sportler.
Yaşımda çele dönmüş bıraksan alacağın olursun. Verdiğin zaten bir can hesabını soracaksan o da senin olursun. Kader bizi dönüp dönüp aynı derde salacaksan alacağın olursun. Verdiğin zaten bir can hesabını soracaksan o da senin olursun.
Stimme Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Thema von der Kälte Sibiriens ins Herz Aserbaidschans, Hüseyin Cavit. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Wenn der Körper eines Menschen in einem namenlosen Grab in Sibirien begraben wird, seine ein Leben lang verfassten und gesammelten Manuskripte zu Asche werden und seine Familie 7 Jahre lang in der Hoffnung lebt, ohne von seinem Tod zu wissen, wie überlebt dieser Name die Dunkelheit der Geschichte? Genau über diesen Namen, Hüseyin Cavit, werden wir heute sprechen. In der Nacht des 24. Oktober 1882 schien die Zeit in Nachtschiwan stillzustehen. Der Wind hatte sich gelegt und die Blätter waren verstummt. Die ersten Schluchzer des kleinen Hüseyin durchbrachen diese tiefe Stille. Sie waren nicht nur die Geburt eines Kindes, sondern die Vorboten eines Genies, das den geistigen Horizont der türkischen Welt erschüttern sollte. Doch das Echo dieser Stimme würde nicht nur durch literarische Erfolge, sondern auch durch einen epischen Widerstand mit der Feder gegen ideologische Tyrannei verewigt werden. Der Geist Hüseyin Cavit wurde nicht nur durch Bücher, sondern durch ein zivilisatorisches Projekt geprägt. Das Istanbul, das er 1906 betrat, war für ihn nicht nur eine Bildungsstation, sondern die Werkstatt der Cadidismusbewegung, die die Modernisierung der türkischen Welt zum Ziel hatte. Während er an der Darülfünun bei Größen wie Mehmet Akif Ersoy, Cenep Şahabettin und Halit Ziya Uşaklıgil studierte, verfolgte er im Hintergrund sein tiefere Ideale. İsmail Bey Gasparalı und Ali Bey Hüseyin Zade führten gemeinsam mit Rıza Tevfik in dessen Haus in Kadıköy geheime Gespräche, die 3 Tage und 3 Nächte dauerten. Dabei wurde beschlossen, türkische Jugendliche aus Russland heimlich im Geist des Cadidismus in Istanbul auszubilden. Cavit war einer der brillantesten Vertreter dieses geistigen Erbes. Seine Ausschaltung war in Wirklichkeit ein strategischer Versuch, die starke sprachliche und literarische Brücke zwischen Aserbaidschan und Türkei zu zerstören, eine Tragödie des gemeinsamen Türkisch. In den 1920er Jahren zerstörte das Sowjetregime Moscheen, verbrannte Korane und versuchte über die Gesellschaft der Gottlosen die Menschen vom Glauben zu entfremden. In dieser Zeit des intensivsten geistigen Vernichtungsfeldzugs warf sich Cavit 1923 mit seinem Werk »Der Prophet« gewissermaßen ins Feuer. Dieses Werk war nicht nur ein literarischer Aufstand, sondern auch die Erklärung seiner philosophischen Haltung. Er stellte sich der blutigen Revolutionsauffassung der Bolschewiki entgegen und vertrat die Idee der Entwicklung, die die Reifung der menschlichen Seele und der Gesellschaft betont. Auf die Forderung des Regimes »Schreib, was wir wollen oder verschwinde«, antwortete er, indem er in der Dunkelheit jener Zeit das Leben des Propheten Mohammed und die Wahrheit niederschrieb, eine der erschütterndsten und gefährlichsten Entscheidungen, die ein Schriftsteller treffen konnte. In einer dunklen Nacht des Jahres 1937 wurde Javid aus genau jenen Räumen gerissen, in denen er seine unsterblichen Werke verfasst hatte, und verhaftet. Die sowjetische Justiz hatte ihm den schwersten Vorwurf gemacht: Spionage. Allein seine Ausbildung in Istanbul und seine Verbindung zu Persönlichkeiten wie Mehmet Akif galten als ausreichender Beweis für Hochverrat. Bei seiner Verhaftung wurden nicht nur persönliche Gegenstände beschlagnahmt, sondern verlorene Schätze einer ganzen Nation. Der Ausdruck »eine Tasche voller Manuskripte«, den seine Tochter Turan Hanım später mit Trauer in den Protokollen erwähnte, war das Dokument der Vernichtung von Meisterwerken, deren Namen wir heute nur noch kennen. Zu den vom Regime verbrannten oder verlorenen Werken gehören Attila, Genghis Khan, »Die Rache des Iblis«. Diese Werke wurden von einer Mentalität, die sie nicht einmal der Aufzeichnung für würdig hielt, zu Asche gemacht. Nach Sibirien in die eisige Regionen von Magadan und Irkutsks verbannt, gab Javid selbst unter unmenschlichen Bedingungen das Schreiben nie auf. Er hatte kein Papier für Briefe und hielt seine Gedanken auf Zeitungsrändern oder sogar auf schmutzigen Papierfetzen fest, in die Brot eingewickelt war. Diese zerfetzten Papiere trugen die reinste und würdevollste Form eines Genies. In einem seiner Briefe an seine Familie schrieb er: »Mir geht es gut, ich küsse dich und die Kinder, bring beim nächsten Mal 50 Manat Briefmarken mit.« Javid starb am 5. Dezember 1941 in einem Gefängniskrankenhaus. Doch die erschütternde Wahrheit war, seine Familie erfuhr erst 7 Jahre später, 1948, von seinem Tod. Während dieser 7 Jahre lebten seine Frau und seine Kinder in der Hoffnung, dass er bei jedem Klopfen an die Tür zurückkehren würde. Die Sowjets begnügten sich nicht damit, ihn zu töten, sie wollten auch jede Spur und sein Grab auslöschen, doch 1982 wurde auf Initiative des damaligen aserbaidschanischen Staatschefs Haider Aliyev, der dabei ein großes politisches Risiko einging, Javids Leichnam aus den gefrorenen Böden Sibiriens geborgen. Dieses Ereignis war nicht nur eine Überführung eines Leichnams, sondern, wie seine Tochter Turan Hanım es ausdrückte, Javids größter Freispruch und ein historischer Sieg des aserbaidschanischen Nationalgeistes über den sowjetischen Druck. Die Rückführung seiner sterblichen Überreste nach Nachschichewan nach 41 Jahren war die Rückkehr von Gerechtigkeit und nationaler Identität aus der Eiswüste in die warme Umarmung der Heimat. Als Hüseyin Javid sagte: »Selbst wenn sie mich töten, werde ich weiterleben«, äußerte er keinen Wunsch, sondern sprach die Wahrheit aus. Während das Regime, das ihn der Spionage beschuldigte, seine Werke verbrannte und ihn in Sibirien dem Tod überließ, auf dem Müllhaufen der Geschichte landete, lebt Javid heute in der vereinten Sprache und der unerlöschlichen Fackel der türkischen Welt weiter. Als größter Beweis dafür, dass die Feder eines Künstlers langlebiger ist als die Tyrannei eines Imperiums, schlägt Javid weiterhin im Herzen der türkischen Welt. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Bir an öbürüne uymaz sevince. aklın başında isyan edersin. Bir anı böyle uyumaz sevince. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrumda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrumda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim bir değil bin naz. Aklın başında isyan edersin, yaşayıp gidersin duygularında. Aklın başında isyan edersin, yaşayıp gidersin duygularında. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrumda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi aykırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrumda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiye's mit Ihnen.
Hallo meine Damen und Herren, heute möchten wir einen Beitrag mit Ihnen teilen, den Sertac Aksan für TRT Haber verfasst hat. Darin geht es darum, wie Türkiye auf den Meeren gewissermaßen eine neue Ära eingeläutet hat. Eine der wichtigsten Akteure hinter dem wachsenden globalen Einfluss von Türkiye in den vergangenen Jahren ist die türkische Rüstungsindustrie. Ankara hat nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch auf den Meeren die Türen zu einer neuen Epoche weit geöffnet. Natürlich denkt man dabei zuerst an Plattformen, die mit heimischen und nationalen Möglichkeiten produziert werden. Doch wenn man einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, erkennt man, dass Türkei die Meilensteine auf dem Weg von einer regionalen Macht hin zu einer globalen Seemacht legt. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Ankara insbesondere in der Verteidigungsindustrie in den vergangenen Jahren in den Serienproduktionsmodus geschaltet hat. Überall sind die Zeichen dafür sichtbar. Nach jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen arbeitet das entstandene Verteidigungsökosystem mittlerweile wie eine perfekt funktionierende Maschine. Genau an diesem Punkt sorgen auch die für die Maviwatan produzierten Plattformen für großes Aufsehen. Natürlich ist es kaum möglich, alle Projekte einzeln und im Detail aufzuzählen. Doch selbst wenn man die laufenden Vorhaben nur nach Gruppen ordnet, ergibt sich bereits ein beeindruckendes Bild. Zunächst wurde der erste Schritt für das nationale Flugzeugträgerprojekt gemacht, die Kızıl Elma von Türkiye auf den Meeren. Mit dem Stahlschnitt im Jahr 2026 begann offiziell auch die Bauphase. Der erste Block des lange erwarteten Luftverteidigungszerstörers TCG Kocatepe mit der Signatur Made in Türkiye wurde auf Kiel gelegt. Auch bei den Fregatten, die zu den wichtigsten Akteuren der türkischen Marine zählen, wurden bedeutende Fortschritte erzielt. In diesem Rahmen wurden das zweite, dritte, vierte und fünfte Schiff zu Wasser gelassen. Gleichzeitig wird der Bau des sechsten, siebten und achten Schiffes fortgesetzt. Auch bei den Hochseepatrouillenschiffen schreitet der Zeitpunkt schnell voran. In dieser Klasse befinden sich derzeit 6 Schiffe im aktiven Bau. Hinzu kommen 5 neue U-Boote. Ebenfalls im Bau befinden sich 8 neue Landungsschiffe, die künftig in der Maviwatan-Flagge zeigen sollen. Darüber hinaus werden in verschiedenen Werften von Türkiye nationale Minenjagdboote, nationale Schnellangriffsboote sowie Landungsschiffe der Bayraktar-Klasse produziert. Mit hochentwickelten Kriegsschiffen aus eigener Produktion hat Türkiye große Aufmerksamkeit erregt und es geschafft, militärische Schiffe in mehr als 10 Länder zu exportieren, von Portugal bis Rumänien, von der Ukraine bis Pakistan. Derzeit wird mit voller Geschwindigkeit am Bau von insgesamt 41 Kriegsschiffen gearbeitet, davon 37 für die türkischen Streitkräfte und 4 für die Küstenwache. Entsprechend den Entscheidungen unter der Führung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll in Kurze mit dem Bau von weiteren 9 Kriegsschiffen begonnen werden. Damit wird Türkiye gleichzeitig 50 Kriegsschiffe bauen und ihre Position als eines der weltweit führenden Länder in diesem Bereich weiter festigen. Natürlich sind die produzierten Kriegsschiffe von enormer Bedeutung, doch die Angelegenheit allein auf die Zahl der Plattformen zu reduzieren, würde das Wesentliche verfehlen. Denn Türkiye produziert diese Schiffe nicht einfach und zieht sich dann zurück. Sämtliche kritische Systeme, die auf diesen Schiffen eingesetzt werden, werden ebenfalls von türkischen Ingenieuren entwickelt. Waffen, Sensoren, kritische Munition und vor allem die Gefechtssoftware der Schiffe entstehen mit heimischen und nationalen Möglichkeiten. Doch damit nicht genug. Die türkische Marine integriert auch zahlreiche unbemannte Plattformen in ihre Struktur. Türkiye ist weltweit das einzige Land, das bewaffnete Drohnen von einem Schiff mit kurzer Start- und Landebahn startet und landen lassen kann und nutzt die Möglichkeiten moderner Technologie bis ins Letzte aus. Mit national entwickelten Torpedos, Raketen, Minen, Luftverteidigungssystemen und hochentwickelten Sonarsystemen setzt sich Türkiye auch quantitativ immer deutlicher von ihren Konkurrenten ab. Die Entwicklung der türkischen Seemacht wird inzwischen nicht mehr als nur klassische Modernisierung verstanden, sondern vielmehr als ein Doktrinwechsel. Das bedeutet, nicht nur die Zahl der Schiffe wächst, sondern auch die Art und Weise, wie die Marine künftig Krieg führen wird, verändert sich grundlegend. Die Transformation, die Türkiye in Maviwatan zeigt, liefert wichtige Hinweise darauf, welche Strategie Ankara kurz-, mittel- und langfristig verfolgt. Vor allem festigt Türkiye, wie auch in anderen Bereichen, zunehmend die Position als ein Land, das nicht mehr von außen kauft, sondern selbst produziert. Diese Plattformen mit ihrem hohen Anteil an heimischer Produktion reduzieren nicht nur das Risiko möglicher Embargos erheblich, sondern bringen zugleich ein äußerst wertvolles Exportpotenzial mit sich. Türkei produziert gleichzeitig hochstrategische Plattformen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und hebt sich mit dem eigen hochentwickelten Konzept der netzwerkzentrierten Kriegsführung deutlich von den umliegenden Staaten ab. Dieses neue Modell, das Land-, Luft- und Seestreitkräfte dieselbe Sprache sprechen lässt, entwickelt sich in Verbindung mit qualifiziertem Personal zu einer strategischen Macht, der nur schwer entgegenzutreten ist. Diese Erfolgsgeschichte von Türkei auf den Meeren wird Ankara auch auf den offenen Ozeanen zu einem starken Akteur machen. Und die Nachfahren von Barbaros Hayrettin werden nach langer Zeit in verschiedenen Regionen der Welt unsere Halbmond- und Sternflagge wieder mit großer Stärke wehen lassen. Auf Wiederhören.
Bevor wir uns verabschieden, gibt es noch ein türkisches Lied von Ege Yazaşkım.
Kez yandı canım hasret acısıyla Artık seni sevemem Dönemem verdiğin sözden Böyle çabuk dönemem Gideceğini bile bile devam edemem Kaç kez yandı canım hasret acısıyla Artık seni sevemem Başlamam Bideceğini bile bile bu aşka başlamam Ne seni ne de kendimi ateşe atamam Anla beni yaz aşkım Başlamam Gideceğini bile bile bu aşka başlamam Ne seni ne de kendimi ateşe atamam Anla beni yaz aşkım Gün sensiz başlayıp sensiz batacak Yaşanmak istenenler hep yarım kalacak Bunu benden isteme Başlamam bir geceni bile bile bu aşka başlamam Ne seni ne de kendimi ateşe atamam Anla beni yaz aşkım İlk değil ki bu başıma gelen gelen beni benden
aşka başlamam. Nefsine de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım. Başlamam. Gideceğini bile bile bu aşka başlamam. Nefsine de kendimi ateşe atamam. Anla beni yaz aşkım.
Die Stimme Türkiye's. Wir senden in die Welt.
Zum Schluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gesundheitszentrum in der Ortschaft Haruf in der Provinz Nabati im Süden des Libanon ist die Zahl der Todesopfer auf 10 gestiegen. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon nach den Gesprächen in Washington um weitere 45 Tage verlängert worden. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass bei einer gemeinsamen Militäraktion der USA und Nigerias Abu Bilal al-Minuki getötet worden ist, der als weltweit zweithöchster Anführer der Terrororganisation Daesh bezeichnet wird. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkiye zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Voice of Türkiye.